immer wieder mit der Frage konfrontiert worden und habe mich auch selber mit dieser Frage konfrontiert. Was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Oder wie erkenne ich den Willen Gottes? Hängt es von meiner Fähigkeit ab, seinen Willen zu erkennen? Hat es mit meinem Geschick zu tun, mit meinem Talent? Oder ist es nicht vielmehr sein Anliegen, mir zu sagen, was sein Wille ist? Und so denke ich, dass die Frage, was ist der Wille Gottes für mein Leben, vielleicht gar nicht so korrekt ist. Die Frage könnte meines Erachtens noch besser formuliert werden, wenn man sagt, was ist der Wille Gottes? Und bevor wir uns dieser Frage konkreter zuwenden, erlaube ich mir, aus den Psalmen zwei Texte mit euch zu lesen, um einmal miteinander kurz zu reflektieren, wer ist denn dieser Gott, von dem wir hier sprechen? Und da habe ich den ersten Psalm, und der gehört durchaus zu einem meiner Liebsten, Psalm 18. Und hier im Psalm 18, die Verse 29 und 30. Psalm 18, die Verse 29 und 30. Und da steht es in meiner Übersetzung wie folgt. Ja, du zündest meine Leuchte an. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Ich habe es mit einem Gott zu tun, dem es nichts unmöglich ist. Ich habe es mit einem Gott zu tun, der kennt keine Hindernisse. Und wenn die Mauer noch so groß ist in deinem Leben, wenn die Herausforderung noch so gewaltig zu sein scheint, ich habe einen Gott, mit dem du wirst du diese Mauer überspringen. Denn das steht hier. So ist also dieser Gott, über den wir nachdenken wollen, was sein Wille ist. Ein zweiter Text, einige Psalmen weiter, Kapitel 32. Also Psalm 32, um korrekt zu sein. Psalm 32. Ein Text, ein Vers. Und da wird schon etwas zum Ausdruck gebracht. Etwas ganz eminent Wichtiges. Da heißt es, in Vers 8 von Psalm 32, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Es sind für mich zwei Gedanken, die ich ganz kurz herausgreifen möchte. Das eine ist, es ist ein Gott, der initiativ ist, ein Gott, der sich mitteilen will. Nicht jemand, der mich raten lässt, was sein Wille wohl sein wird. Es ist ein Gott, der aktiv auf mich zugeht. Und das ist schon der zweite Gedanke. Es wiederholt sich in diesem Text sehr oft das Wort, erlaubt mir das mit zu verkürzen, du. Es heißt doch hier, ich will dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten und meine Augen auf dich richten. Für Gott steht der Mensch, stehst du im Zentrum der Aufmerksamkeit. Du bist ihm wichtig. Und weil es so ist, will er sich mitteilen. Er will sagen, was sein Wille ist. Er will, um in einem nächsten Text hineinzugehen, er will eine ganz persönliche Beziehung mit dir eingehen. Nicht so platonisch, oberflächlich. Wenn wir dann ins Neue Testament gehen, in Johannesevangelium, dann möchte ich auch hier den einen oder anderen Text herausgreifen, der uns das verdeutlichen soll. Johannes Kapitel 8. Es gäbe in diesem Zusammenhang viele Bibelstellen, die wir hier verwenden können. Ich habe mir erlaubt, nur einige herauszugreifen. Es gäbe viele andere, die das vielleicht noch besser zum Ausdruck bringen, aber doch nehme ich trotzdem die hier, weil sie mir persönlich auch sehr wertvoll geworden sind. Johannes 8, Vers 47. Und in Johannes 8, Vers 47 sagt Jesus nun: Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Aber darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das heißt, wer aus Gott ist, der hört, wer nicht ist, hört nicht. Und damit bringt er für mich schon etwas Wesentliches, wie gesagt, zum Ausdruck. Gott will hier in eine Beziehung mit dir eintreten, ganz tiefgreifend. Und für mich ist dann zwei Kapitel weiter noch deutlicher, wenn Jesus sagt in Kapitel 10 und dort die Verse 26 und 27, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Das heißt, dieses Hören, diese Beziehung mit Gott beruht auf Glauben. Glaube ich das? Glaube ich, wenn Gott sagt, ich will mit dir reden? Ich will mich dir mitteilen. Ich will dir sagen, was ich will. Glaube ich, wenn Gott sagt, ich kann jedes Hindernis überwinden, jede Lebenskrise in den Griff bekommen? Glaube ich das? Und bei mir entsteht sehr häufig der Eindruck, und das durchaus auch in meinem eigenen Leben, dass wir uns sehr viel Gedanken machen über das Tun, über das Machen und weniger über das Sein oder Bleiben. Und das bringt Jesus im Gleichnis vom Weinstock meines Erachtens sehr schön auf den Punkt. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Es ist dieses Stehenbleiben, dieses Innehalten und Gott jetzt wirken lassen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir sehr rasch über die Bedeutung hinausgehen, dass der Schöpfer Mensch geworden ist, sich erniedrigt hat, über die Bedeutung dessen, wer das getan hat. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir da hinwegfegen, ohne darüber nachzudenken, welch gewaltiger Schritt das in Wirklichkeit ist. Dieses Erstauntsein, dieses Getroffensein, dass der Schöpfer von Himmel und Erde sich unvorstellbar klein macht. Unvorstellbar. Und es erstaunt mich meistens in dem Moment, wenn ich merke, wie lieblos ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Wo ich mir dann die Frage stelle, was ist mit dir los? Wie kannst du nur? Er, der Allmächtige, wird ganz, ganz klein, lässt sich mehr oder weniger alles gefallen. Welchen Anspruch habe ich da? Was steht mir denn dazu? Ich denke, dass es gut tun wird, innezuhalten und mal darüber nachzudenken, wer dieser Gott ist. In Verbindung mit diesem Thema des Willen Gottes noch ein Text, drei Kapitel vorher im Johannesevangelium Kapitel 7. Und da wird schon sehr deutlich von Jesus hingewiesen, in Vers 17, eine sehr wichtige Ansage hier, wo es heißt, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Und da ist für mich so dieser Knackpunkt. Will ich wirklich den Willen Gottes tun? Will ich ihn wirklich tun? Oder anders vielleicht sogar noch herausfordernder, will ich ihn überhaupt hören? Bist du bereit zu hören, was der Wille Gottes ist? Mit all den damit verbundenen auch Konsequenzen. Bist du bereit, den Willen Gottes zu hören? Halten wir hier fest, wir haben es mit einem guten Gott zu tun. Einen Gott, der aktiv auf dich und mich zugeht und uns mitzuteilen, was sein Wille ist. Und damit komme ich genau dorthin, wo vielleicht der eine oder andere jetzt sitzt und sagt, ja, aber jetzt komm endlich zum Punkt. Was ist jetzt der Wille Gottes? Wie schaut das ganz konkret aus? Ich möchte noch festhalten, dass die Konzentration auf die eigenen Lebensziele, ob das wirklich tatsächlich das ist, was die Bibel über den Willen Gottes sagt, da stelle ich in Frage. Und ich möchte gerne den ersten Hinweis geben auf eine der bekanntesten Bekundungen des Willens Gottes überhaupt. Die ganze Welt, behaupte ich an dieser Stelle jetzt, kennt diese Bekundungen des Willens Gottes. Und wenn du einen Politiker fragst, der mit der Bibel, mit dem Glauben nicht so viel am Hut hat, dann wird wahrscheinlich einer der ersten Antworten genau diese sein. Und die große Frage ist, was wird es sein? Was ist so die fundamentalste, eine der fundamentalsten Bekundungen des Willens Gottes? Und er schreibt es mit seinem eigenen Finger. Und wenn du dir diese 10 Gebote ansiehst und du liest sie dir durch und denkst dir, mehr braucht's nicht. Mehr braucht's nicht. Eines weniger wäre zu wenig, eines zu viel, nicht notwendig. Die 10, das ist entscheidend. Das sehe ich hier, die Willenskundgebung Gottes. Und in der Bergpredigt. Und das ist für mich so das Interessante. In der Bergpredigt kommt dann Jesus und räumt den ganzen Müll, den wir Menschen auf diese Gebote geschüttet haben, weg, um deutlich zu machen, was Gott damals auf Berg Sinai zum Ausdruck gebracht hat. Und die Aussage Jesus findet ihren Höhepunkt in Matthäus 5, Vers 48. Darum, sagt er, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist für viele so ein richtiger Schock. Vollkommen, perfekt. Wie soll das gehen? Aber das ist jetzt nicht die Frage. Die Frage ist eigentlich, oder weniger die Frage, sondern Faktum ist, dass Jesus es gesagt hat. Wie wir es jetzt interpretieren, das ist ein anderes Thema, aber Tatsache ist, es steht hier. Und ich denke, dass die Gebote Gottes genau das auch beschreiben. Und wenn man dann in einer Beziehung mit Gott ist, und das ist das, was ich versucht habe, auch ein Stück schon darzustellen in dieser Kindergeschichte, dann wird man entdecken, dass das keine Forderungen Gottes sind, sondern eigentlich sind das Angebote, Möglichkeiten, Gelegenheiten, die Gott uns gibt, uns zu klügeren, stärkeren, netteren Menschen zu entwickeln. Ein weiterer Ausdruck des Willens Gottes findet sich zum Beispiel in Hesekiel, Kapitel 18 und dort in Vers 23. Da sagt Gott unmissverständlich, ich will. Und hier heißt es im Alten Testament, dass der Gottlose lebt. Ich will, dass der Mensch lebt. Der größte Wunsch Gottes ist, dass der Mensch lebt. Und bleiben wir bitte im Johannesevangelium, denn in Kapitel 6 kommt dann Jesus und hier sehr eindeutig in den Versen 39 und 40 sagt er, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, sondern dass ich ihn aufwecke am letzten Tag. Es soll keiner verloren gehen. Es soll keiner verloren gehen. Und ich frage mich, ist dieser Wille Gottes, dass keiner verloren gehen soll, brennt er auch in mir? will auch ich, dass keiner verloren geht. Ist es meine Triebfeder? Ist es das, was mich motiviert, mit Menschen zu tun zu haben? Es gibt viele Motivationen, die man haben kann. Aber ich denke, dass das auch eine sehr gesunde sein kann. Die Frage ist nur, wie sich es dann auswirkt. Das ist ein anderes Thema wieder. Aber grundsätzlich, diese Haltung, ich will nicht, dass du verloren gehst. Und der liebe Heiland hat alles in die Wege geleitet, dass das so ist. Er will nicht, dass der Mensch verloren geht. Und wisst ihr, das Unnatürlichste in unserem Leben, das, was eigentlich nicht zu unserem Leben passt, was ist denn das? Was ist denn das, was eigentlich nicht zu unserem Leben passt, was nicht dazugehört? Das ist der Tod. Das ist die Sünde. Denn das Natürliche ist das Leben. Denn dazu wurden wir geschaffen. Wir wurden geschaffen, um zu leben und nicht um zu sterben. Das ist der Unterschied. Und das sich bewusst zu sein, wir wurden eigentlich zum Leben geschaffen, nicht zum Tod, das macht auch wieder etwas. Und das sich vor Augen zu halten, ist mir persönlich immer wichtiger geworden. Es scheint so zu sein, dass vielen der Willen Gottes für ihr Leben wichtiger zu sein scheint, diese Frage zu beantworten, als ihre Heilsgewissheit. Denn was nützt es mir, zu wissen, was ich essen soll, was ich trinken soll, wie ich mich anzuziehen habe, aber verloren bin? Ich kann der beste Mensch sein, nach menschlichem Ermessen, aber es hat mir nichts geholfen. Gar nichts. Und deshalb denke ich, dass meine erste Aufgabe darin liegt, wie es im Bibeltext, wie wir ihn gehört haben in Matthäus 6 und dort in Vers 33, meinen Blick auf Jesus zu richten. Denn daher bekomme ich Führung für mein Leben. Die Frage nach dem Willen Gottes für mein Leben macht mich doch eher passiv. Die Frage ist vielleicht besser zu stellen, wie treffe ich gute Entscheidungen, die im Sinne Gottes sind? Wer den Willen Gottes, ganz offen gesprochen unter uns hier, den kennen wir. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass hier keiner ist, der nicht genau weiß, was richtig und was falsch ist, mehr oder weniger. Doch. Die Frage ist zu stellen, wie treffe ich gute Entscheidungen, die im Sinne Gottes sind? Das Problem bei dieser Frage ist, ich übernehme damit Verantwortung. Jetzt liegt es nämlich bei mir. Da kann ich nicht mehr sagen, ja, du hast mir nichts gesagt, lieber Gott, deswegen weiß ich es jetzt nicht. Also, nein. Er stellt mich vor die Herausforderung, und Verantwortung zu übernehmen und bewusst zu sein, ich muss in einer Beziehung mit Jesus sein, um hier dann auch richtige Entscheidungen zu treffen. Denn wenn ich das nicht bin, wird es schwierig, richtige Entscheidungen zu treffen. Und genau diese Entscheidungen formen meinen Charakter. Jeder Einzelne. Jede Einzelne. Und das geht immer dann Schritt für Schritt. Man sagt ja auch nicht, und das ratet man vielen Menschen, die versuchen mit dem Rauchen aufzuhören, sagt man auch nicht, ich rauche nie wieder. Nein, Step by Step. Ich rauche nicht mehr. Und das nehme ich mir für heute vor. Und am Ende des Tages mache ich eine Rechnung. Und dann kommt der nächste Tag. Und dann kommt der nächste Tag. Und so arbeite ich mich Stück für Stück vor. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, heißt es im Psalm 119, Vers 105. Und so wie es damals war, es war nur eine kleine Lampe, die nur ganz wenig Weg beleuchtet hat. Stück für Stück, Step by Step. Und wenn du auf einen Berg hinaufgehst, dann wird dir geraten, kleine Schritte zu gehen. Je steiler es wird, umso kleiner werden die Schritte, vernünftigerweise. Denn wenn du sie groß machst, Ende Gelände. Und so wünscht sich Gott, dass wir lernen, diese kleinen Entscheidungen ernst zu nehmen. Ganz gleich, worum es geht. Und dann Stück für Stück voranzugehen. Und deshalb heißt es ja in Vers 29 von Kapitel 6 im Johannesevangelium, Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nicht an irgendetwas, nicht an irgendjemand, nein, an Jesus. Er ist die einzige Lösung und die einzige Möglichkeit, wie wir durch dieses Leben gehen können und letztlich den Himmel erreichen können. Ich möchte gerne an dieser Stelle so drei Aspekte bezüglich des Willens Gottes einbringen. Das erste will ich hier bezeichnen, und das hat schon jemand vor mir getan, ich habe das jetzt nur übernommen, aber mir hat es so gut gefallen, dass ich euch das gerne ein Stück mitgeben möchte, ist der souveräne Wille Gottes. Und wenn wir vom souveränen Willen Gottes sprechen, dann sprechen wir von etwas, wo wir als Menschen überhaupt nicht eingreifen können. Da heißt es dann, der ewige Ratschluss Gottes. Etwas, was schon längst beschlossen ist. Und was ist längst beschlossen? Das eine ist, dass er die Welt geschaffen hat. Das andere ist, dass er uns retten will. Und das nächste ist, dass wie er uns retten will. Das ist souverän. Und dass er kommt. All diese Dinge tut er und wird er tun, unabhängig davon, wo wir stehen. Sie werden getan. Das ist sicher. Und so wie Jesus diesen Weg gegangen ist, hier auf diesem Planeten, so war es auch geplant. In Apostelgeschichte 2, Vers 23, und das ist für mich eine sehr wichtige Aussage, hier getroffen wird, und ich möchte sie euch gerne vorlesen, da heißt es, über Jesus, ich lese in 22, um den Zusammenhang zu haben, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie auch ihr selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Das war genauso geplant. Und ich überlege mir gerade, Gott weiß genau, was ihm widerfahren wird. Er weiß ganz genau, wie man mit ihm umgehen wird. Er weiß ganz genau, wie er behandelt wird und macht es trotzdem. Das sind dann die Momente, wo ich dann hier langsam einen Kloß im Hals bekomme. Er macht es trotzdem. Er lässt sich nicht abhalten. Das ist eine Souveränität. Er macht seine Handlung nicht abhängig von seinem Umfeld. Ich mach's, ich ziehe das durch, weil ich ein höheres Ziel habe. Weil ich weiß, da gibt es Menschen, die wollen sich retten lassen. Denen ist das wichtig. Der zweite Gedanke ist, nennen wir es den moralischen Willen Gottes. Und dieser ist eindeutig und klar, wir haben ihn zuerst schon gehört, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die 10 Gebote. Es ist der Ausdruck des Charakters Gottes, seines Wesens, seines ganzen Seins. Und jetzt kommt's. Es ist das, was Gott sich von jedem Menschen erwartet, auch sein zu sollen, zu dürfen, zu werden, sucht es euch aus. Er sagt uns nicht seinen Willen und sagt dann, macht's, was wollt. Ich schaue mal zu und schaue, was passiert. Wird schon gut gehen. Er teilt uns das mit, weil er sagt, das ist das wahre Leben. Genauso. Genauso. Und das mündet dann in die dritten Gedanken für mich hinein, in den sogenannten, ich nenne mal hier, individueller Wille. Und da habt ihr im ersten Thessalonicher Brief einen kurzen Satzteil aus Kapitel 4, Vers 3, der ein Stück zusammenhängt für mich, indirekt sage ich jetzt mal, mit Matthäus 5, Vers 48. Denn das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und so weiter und so fort. Eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes. Das ist kein Schreckgespenst. Das ist kein Schreckgespenst. Ich denke, dass es genau das ist, was dann die wahre Qualität in unserem Leben ausmacht. Ein Leben zu führen in absoluter Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Gott will mich nach seinem moralischen Willen formen. Und er gibt mir eine Freiheit, die unbeschreiblich ist. Wir haben oft den Eindruck, dass es einschränkend ist, aber das ist nicht der Fall. Weil er uns diesen freien Willen gegeben hat und damit die Möglichkeit schenkt, zu sagen, ja, das will ich auch. Ja, ich will das. Ich will ein Leben führen, das in Übereinstimmung mit meinem Gott ist. Herrlich. Aber herausfordernd. Keine Frage. Aber das Ziel unseres Handelns darf sein, dass wir den vollkommenen moralischen Willen Gottes leben und danach handeln. Und das wird nur dann gehen, Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Nur dann geht's. Sonst hast du keine Chance. Keine Chance. Kann ich anfangen. Entschuldigt das. Kann ich anfangen. Das geht sie nicht aus. Hinten und vorne nicht. Deshalb, wo setze ich an? Wo setze ich an bei einem Kind, wenn ich merke, das läuft nicht mit mir zusammen? Und ich meine es ja gut. Dann setze ich in der Beziehung an und nicht im Befehl. Und das ist aber die größere Herausforderung, das ist die größere Arbeit. Da brauchst du viel mehr Intensität, viel mehr Hingabe. Ich kann gerne mal sagen, mach das, tu dies. Und die machen es dann. Mit 18 flippen es dann aus. Also ihr redet von mir. Und dann machen sie irgendwas. Und gehen dann steinige Wege. Das kann dazu beitragen. Es gibt aber auch Hinderungsgründe, warum wir den Willen Gottes oft nicht erkennen. Und ich möchte sie ganz kurz hier aufzählen. Das ist Angst. Will der Gott, lieber Gott, etwas von mir, das mir nicht so taugt, wie wir in Österreich sagen? Ich müsste dann vielleicht was tun, was mir unangenehm ist. Oder auch Misstrauen. Wer weiß, ob er mich da wirklich richtig führt. Und natürlich ist das Motiv, oder warum Gottes Wille von uns für uns oft nicht so greifbar ist oder wir ihn auch nicht ausüben, findet sich natürlich im Psalm 66, Vers 18. Ganz deutlich zum Punkt gebracht. Und da ist die Bibel unmissverständlich. Und da heißt es, hätte ich Unrecht vorgehabt, Psalm 66, Vers 18, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Ich kann immer wieder nach dem Willen Gottes fragen, wenn ich mich ständig auf einem Irrweg befinde, er wird es mir vielleicht zurufen, wird mir die Möglichkeit des Abbiegens geben, aber wenn ich diese Abfahrten alle versäume, lande ich irgendwann mal in der Sackgasse. Dead End Zone, dann ist es vorbei. Sünde ist also ein Motiv, ein Verhalten, das mich daran hindern kann, den Willen Gottes in meinem Leben umzusetzen. Es kam mal vor einigen Jahren ein Mädchen zu mir und wollte von mir wissen, ich werde das nie vergessen, was ist der Wille Gottes, welche Arbeitsstelle soll ich annehmen? Und dann hat sie mir aufgesehen, ich kann dorthin gehen, ich kann dorthin gehen und ich kann dorthin gehen. Drei Arbeitsstellen. Luxus. Heute fast schon. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, überleg mal. An welcher der Arbeitsstellen kannst du Gott treu sein? Da hat sie kurz nachgedacht. An allen. Ich kann über den Sabbat halten, ich kann das und das tun, so, jetzt passt. Was denkt ihr, was ich hier jetzt gesagt habe als nächstes? Ich habe gesagt, geh dorthin, wo es dir am meisten Spaß macht. Oder Freude, Spaß, Freude. Könnt ihr jetzt Begriffe nehmen, können wir diskutieren. Aber wenn ich mich in diesem Kreis bewege des moralischen Willen Gottes, wenn ich mich da aufhalte, dann habe ich Möglichkeiten, etwas zu tun. Und ich weiß, ja, da kann ich das tun. Dann mach es, was dir am meisten Freude bereitet. Gott hat kein Problem damit, dass wir Freude haben bei dem, was wir tun. Sein Problem ist ein völlig anderes. Dass wir es nicht tun, was er will. Ich denke, diese Herausforderung, die uns letztlich begegnet ist, und das ist so mein Eindruck aus meinem ganz eigenen, ganz persönlichen Leben. Wenn ich in den Hebräerbrief gehe, in Kapitel 12, dann lese ich dort etwas, wo ich genau weiß, dass da meine größte Herausforderung liegt. Das ist für mich der Punkt, wo ich sage, wenn ich scheitere, dann scheitere ich hier. Und da heißt es in Hebräer 12, die Verse 1 und 2, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und beachtet, was jetzt kommt. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Der um der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete. Jesus hat über das Kreuz hinausgeschaut. Er hat die Schwierigkeit gesehen, er hat diese Riesenmauer gesehen, die sich da vor ihm aufgebaut hat. Aber er wusste, was dahinter ist. Er wusste, dass er Tausende über Tausende und hoffentlich Millionen über Millionen begrüßen wird können, die sonst verloren wären. Das wusste er. Das ist die Freude, die größte Freude, die er hatte und hat. Und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wenn es eine Herausforderung gibt, wenn es eine Mauer gibt, wo du den Eindruck hast, da geht's nicht weiter. Ich stehe an. Es gibt einen Gott, mit dem du drüber springen wirst. Das ist ein Versprechen Gottes. Es gibt einen Gott, der dir sagt, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ganz gleich, wie schwierig die Lebenssituation ist. Ganz gleich, wie verbogen dein Leben sein mag, wenn du auf Jesus schaust. Wir schaffen das, sagt Jesus. Aber du musst auf mich schauen. Du musst dein Auge auf mich richten, sonst geht es sich nicht aus. Das ist die Bedingung. Und dann sagt Jesus, wenn du in mir bleibst, dann wirst du Frucht bringen. Ein Apfelbaum bringt Äpfel, Punkt. Er setzt sich nur all dem aus, das ihn dazu führt, Äpfel zu bringen. Er zieht sich nicht selber auf den Hahn hoch. Oder auf den Ästen, wo auch immer. Das Erstaunliche für mich ist geworden, dass sehr häufig es dargestellt wird, dass dem Willen Gottes zu tun so schwer ist, so mühsam, so furchtbar. Und es ist für mich immer eine Frage gegeben, wie kann es mir gelingen, das Richtige aus der Freude heraus zu tun, gerne zu tun. Und dann lese ich Hebräer 12, 1 und 2. Das Richtige gerne zu tun, lerne ich, indem ich genau diesen Blick halte. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und ich will gerne mit Römer Kapitel 12 das Ganze abrunden hier. Und da heißt es in Römer 12, die Verse 1 und 2, und es scheint dem Paulus sehr wichtig zu sein, das zum Punkt zu bringen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Auch das ist Gottesdienst, aber das ist der wahre Gottesdienst. Da findet Gottesdienst statt, in deinem ganz persönlichen Leben, jeden Tag, indem du dich deinem Heiland hingibst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch, lasst es doch zu, in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes, hier oben passiert die Veränderung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist eine Zusicherung, die ich hier habe. Wir können es erprüfen, wir können es herausfinden, was der gute, der wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich möchte mit einem Satz schließen, der uns vielleicht etwas herausfordern wird. Ich denke, nicht den Willen Gottes zu tun ist schwer, sondern ihn nicht zu tun ist schwer. Überlegt euch das mal. Nicht den Willen Gottes zu tun ist schwer, sondern ihn nicht zu tun. Das macht auch etwas mit dir. Nimm ihn mit. Trag ihn nach Hause. Überleg ihn dir. Und Gott segne dich, indem du es umsetzt und tust. Amen.